Willkommen zur Unternehmer-Lounge, Folge 18 mit Fabian Senf und viel wichtiger, Daniel Kurzbach von Kurzbach Sonnenschutz. Also ich bin, wer bin ich eigentlich, das weiß man nach den Feiertagen nie, Daniel Thiele, aber das ist, glaube ich, allen klar. Daniel, Weihnachtsmann oder Christkind?
Beides.
Vielen Dank für diese Folge.
Ich schalte das nächste Mal wieder ein. Ja, es war schön, dass wir uns hier zwischen den Feiertagen irgendwie zusammengefunden haben. Es ist so ein bisschen eine kleine Weihnachts-Neujahr-Folge. Schön, dass es geklappt hat. Also kleine gemütliche Runde. Wie waren die Feiertage?
Bei Daniel dauern sie aber noch an. Ich warte ja drauf, dass er seinen Pullover anschaltet.
Ja, es tut mir leid. Ich werde
für alle Videopodcast-Schauer.
Ich habe einen Weihnachtspullover an, weil Fabian mich darum gebeten hat.
Wer du fragst, geht du beantworten.
Sensationell.
Ich blinke. Der Pullover ist auch eine Nummer zu klein. Hat ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Zu viel Gans, zu viel Ente. Zu viel, zu wenig vegetarisches Zeug.
Also erstmal ein kurzer Heads-up für alle, die jetzt das erste Mal zuhören oder auch schon Stammzuhörer sind. Heute wird es für mich ein bisschen eine Herausforderung darstellen, für euch Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuschauer begreifen es, aber Zuhörer, das klar und deutlich zu machen, welchen Daniel ich heute anspreche. Vielleicht findet man da während der Folge nochmal ein System heraus, wie wir das ordnen. Jetzt auch mal herzlich willkommen noch von mir. Für alle, die auch neu dabei sind, die Unternehmer-Lounge ist ein Unternehmer-Podcast aus Leipzig. Und in jeder zweiten Folge haben wir einen interessanten Unternehmer oder eine interessante Unternehmerin im Interview über die verschiedensten Themen, um euch einfach einen maximalen Mehrwert zu liefern. Und wir starten gleich wieder mit maximalem Mehrwert in dieses neue Jahr 2025, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Aber ihr hört es erst 2025.
Maximaler Mehrwert, Daniel Kurzbach.
Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Euch beiden, bei Daniel und Fabi. Ich denke, das mit dem Namen lösen wir. Ja, und ja, was wir mal sehen, was jetzt so entsteht, ne?
Kriegen wir hin. Gleich mal vorab, damit alle Leute sich auch wirklich abgeholt fühlen. Wer bist du und was machst du, auf so sehr ich diese Frage auch nicht mag?
Daniel Kurzbach, hast du ja schon erwähnt. Kurzbach Sonnenschutz aus Grimma und in Leipzig BLB Sonnenschutz. Seit dies ja nur mit zwei Unternehmen in der Branche. Mit Kurzbach haben die Eltern kurz nach der Wende angefangen mit Sonnenschutz. Das Ganze ging so eine Büroausstattung los, dann Innensonnenschutz, dann wanderte das Ganze nach außen zum Außensonnenschutz. Dann hat sich so in den 2000ern extrem der Sonnenschutz entwickelt, ist breiter geworden, ist vielseitiger geworden. Und wir haben dann halt die Spezialisierung auf Sonnenschutz beibehalten, sind dann irgendwann ins Online-Marketing mitgegangen, als das groß wurde. Und sind dann kontinuierliches Wachstum und mittlerweile dürften wir so als traditionelles Handwerksunternehmen der größte Sonnenschützer in Ostdeutschland mit sein, der wirklich nur reinen Sonnenschutz macht. Also nichts anderes, keine Fenster, keine Türen, weil da haben wir einfach viele Fensterbauern, die wir dranhängen. Aber rein spezialisiert auf Sonnenschutz und Sonderlösung sind wir da ganz gut unterwegs. Selber war ich noch bis letzten Winter Präsident in einem Fußballverein in Grimma. Und tobe mich jetzt noch so ein bisschen im Immobilienwesen aus mit Mehrfamilienhäusern.
Allumfassend.
Naja, gar für nicht langweilig, ja.
Daniel, was hast du gelernt?
Netzwerktechnik hat gar nichts damit zu tun. Wobei fürs Online-Marketing ist halt nicht verkehrt, so ein bisschen IT-mäßig eine Grundbildung zu haben. Ich würde mir jetzt nicht mehr anmaßen, ein Netzwerk aufbauen zu können. Das würde glaube ich Chaos werden. Da ist mein Vater etwas versierter und betreut es bei uns in dem Unternehmen. Aber die Ausbildung grundsätzlich war IT und dann war mir das irgendwie ein bisschen zu nerdig. Hab dann im Handwerk mitgearbeitet. Dann bin ich 2003, im Dezember bin ich dann 18 geworden. Und 2004 habe ich dann die Firma übernommen. Ja, am Anfang mit dem Vater geschraubt. Und dann ist das so Stück für Stück größer geworden.
Und dann irgendwann kam ja dann also der Switch, wo du quasi den Hut dann aufhattest, also den Sonnenschutz. Wie war der Umbruch? War das am Anfang komisch, also dass du quasi von dem, der mitgeschraubt hast und der Junior war es jetzt plötzlich der Chef war?
Nö, das ist so Stück für Stück entstanden. Also auch jetzt, wir entscheiden noch viel zusammen. Die Eltern sind mit dem Unternehmen. Große Entscheidungen sprechen wir eigentlich immer zusammen ab, weil es auch immer gut ist, ein Feedback zu kriegen, wo mehr Erfahrung da ist, ne, und wie die das sehen. Der Mutter teilen wir manchmal, die macht die Buchhaltung, teilen wir das manchmal erst später mit, wie die Entscheidungen gefallen sind. Die ist da etwas zurückhaltender, etwas konservativer. Aber prinzipiell bin ich da immer sehr offen, auch mit meinen Mitarbeitern, gerade so mit den führenden Mitarbeitern, mir dann Feedback zu holen und das gemeinsam zu entscheiden. Dann, da bin ich auch nicht allwissend, sondern das machen wir gemeinsam. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Klar, am Ende muss einer die Entscheidung treffen. Ich bin dort in der Verantwortung und am Ende der haftet. Aber wenn jemand, der es besser weiß und vielleicht in dem Metier besser Bescheid weiß, dann lasse ich mich da gerne auch lenken in die Richtung, wo wir sagen, das ist gut.
Wie schwer war das denn wirklich für deine Eltern? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn man einen Familienbetrieb anfängt und das ist ja so sein Baby, was man aufzieht, seine eigene Firma, der irgendwie reinstartet. Man startet ja auch mit Herzblut rein, steckt viel Zeit für vielleicht Anfang auch nichts erstmal in Sand. Und dann kommt der Sohn in die Familie und dann soll die Firma von ihm weitergeleitet werden. Ist es deinen Eltern schwierig gefallen, dass diesen Switch mitzugehen?
Aber wir das gemeinsam machen, glaube ich das nicht. Also klar war es manchmal dann schon eine Diskussion, ne, wo Entscheidungen gefällt werden mussten. Aber am Ende akzeptieren wir das, was wir gemeinsam entscheiden. Ne. Der Bruder ist ja noch als Vorarbeiter mit in der Firma dabei. Und wenn es wirklich halt um wichtige Entscheidungen geht, dann besprechen wir uns. Und meistens geht das auch sehr, sehr harmonisch und gut zu. Ich glaube, das fällt keinem schwer. Und da sowohl die junge als auch die ältere Generation darf man nicht ausklammern, sondern man muss es ja gemeinsam machen, weil dann funktioniert es. Und wenn man da gemeinsam die Entscheidung trifft und manchmal ein bisschen mutig ist, ne, was dann eher so die jüngere Generation mit mir ist, manchmal aber auch ein bisschen konservativer, dann kommt man da auf einen guten Weg. Und mit dem Vater, der ist da auch immer sehr mutig. Ja, also irgendwie gibt es den Weg immer gemeinsam. Da gab es eigentlich nie Diskrepanzen, dass wir da irgendwie Bauchschmerzen hatten. Es gibt Risikoentscheidungen, ne? Das gehört dazu, das macht ja auch Spaß, das macht ja auch das Unternehmersein das Ganze wertvoll, Unternehmer zu sein. Und meistens waren die Entscheidungen nicht so verkehrt. Und wenn sie mal verkehrt waren, dann hat man sie halt korrigiert und auf den richtigen Weg gebracht.
Das hat jetzt meine andere Frage schon vorab genommen. Weil gerade wenn du so emotional natürlich mit den Leuten verwandelt bist, was ja bei einer Familie gegeben ist, also da kannst du ja keine Distanz irgendwie wahren, weil im privaten Leben bist du ja trotzdem noch das Sohn, der Vater, die Mutter, wie auch immer, wie dann mit Fehlern umgegangen wird. Aber wenn, also trennt ihr das quasi ganz klar. Das eine ist das Berufliche und das wird...
Ja, Fehler gehören dazu. Also auch im Unternehmen sagen wir immer, die Monteure zum Beispiel machen ja auch mal einen Fehler. Ne? Da geht mal eine Scheibe beim Kunden kaputt, da wird mal irgendwas fallen gelassen. Das ist nicht schlimm, das muss halt dann das Büro ausbügeln und andersrum, das Büro macht Fehler oder die Leitung macht Fehler, das muss halt die Montage ausbügeln. Also das ist nicht schlimm, Fehler gehören dazu und wenn man die keinem übel nimmt und keinem persönlich nimmt, wachsen ja alle damit. Ne? Und das können ja nur alle voneinander leben und miteinander leben, wenn man da nicht nachtragend ist oder ähnliches.
Jetzt sitzt du natürlich neben einem Anwalt, der das maximal Nachtragende bei einem Fehler ist.
Das ist ein richtig guter Claim. Also ich bin nicht mehr bei Tinder, aber das wäre so ein richtig guter Spruch gewesen. Daniel Thiele maximal Nachtrag.
Es ist nicht zu spät. Also nicht für Tinder, aber sondern einfach generell.
Liebe das Grüße Slogan. An Anja. Fabian hat's gesagt. Ich bin sehr glücklich. Bitte besprich das mit ihm.
Ich finde das irgendwie super irritierend, wenn ich dich anschaue, sehe ich immer diesen blinkenden Weihnachtsbaum auf deinem Pulli.
Nein, das ist gut.
Es muss ja ein bisschen Seriosität reinkommen.
Eben.
Ja. Und wer besser als und so weiter. Daniel, es gab mal eine Frage bei BNI. Also es gibt da immer so solche Kurzpräsentationen von also 10 Minuten, wo ich deine Antwort einfach grandios fand. Es ging darum, um Spenden, es ging um Wohltätigkeit und du hast eine richtig also coole Antwort gegeben und zwar, manchmal kann auch Wohltätigkeit also kalkuliertes Marketing sein.
Total, also wir unterstützen ganz viele Vereine und Organisationen Es hat ja mehrere Vorteile. Zum einen hat man natürlich als Marke für Mitarbeiter, steht man gut da und bringt sich ins Gespräch und über sowas natürlich extrem. Ne? Im Verein, man tut für Kinder was, die Eltern bekommen es mit, was potenzielle Arbeitnehmer sind oder Kunden. Im Tierheim, ne? die Angestellten, man, über Social Media, es wird wahrgenommen. Prinzipiell Tiere und Kinder werden ja immer auch im Social Media Marketing wahrgenommen. Und durch die wohltätige Unterstützung kriegt man einfach die Marke auch in die Breite getragen und tut dabei noch was Gutes. Und das wieder in meiner Historie im Verein, wo ich als Trainer angefangen habe, Nachwuchsleiter, Präsident, Geschäftsführer und Präsident faktisch zugleich, dann merkt man auch, wie wichtig das ist und wie schwer es Verein fällt, Geld zu organisieren, um Breitensport zu betreiben und für unsere Gesellschaft was zu tun. Weil unsere Freizeitgesellschaft lebt ja in Deutschland von Vereinen und von Vereinssport und von Vereinsaktivitäten, von Kultur. Ohne Vereine wäre unsere Freizeit ziemlich langweilig. Amen.
War das jetzt das, worauf du hinaus wolltest?
Ja, ich habe gerade zwei Fragen parallel. Also ich muss erst mal die erste rauslassen. Gestern war ja der zweite Weihnachtsfeiertag und ich war
super.
Danke. Und ich war mit der Schwiegermutter in Spee und an ihr Essen und also das war irgendeine Kleingarten, also Anlage mit da so Essen.
Und während du solche Stories erzählst, versuche ich immer schon vorherzusehen, wo das rauskommt. Und ich kann es mir nie denken. Ich weiß gerade nicht, wo deine Gedanken hinführen. Aber weiter, bitte.
Das ist meistens aus so drei Affen, die irgendwie, die irgendeine verschiedene Instrumente spielen. Ja. Meistens E-Triangel.
So sehe ich es bei dir auch im Kopf.
Ja, genau. Also so läuft das. Und also davor war irgendwie so ein, also davor war angeschlagen so verschiedene Vereine, die man im Kleingarten Gartenverein irgendwie belegen konnte. Von einem Gesangsverein zu einem Schachverein. Fabian, in welchem Verein wärst du?
Willst du jetzt eine absurde Antwort?
Ich
will. Oder willst du einmal eine realistische Antwort?
Das heißt, wir sind Folge 18. Bitte.
Gib mir irgendwelches Material. Gib dein
Möglichstes.
irgendwie Material, bitte.
Fußballverein ist es nicht bei Fabian, das wissen wir.
Nee. Ja, ich war im Karateverein früher und dann habe ich Volleyball gespielt, auch im Verein. Das waren aber die einzigsten Vereinmitgliedschaften.
Wie lange?
Karate waren, glaube ich, schon so 6 Jahre.
Dann sollten wir uns zusammenreißen hier.
Ich kann es gar nicht mehr. Ey, das war Grundschule und die ersten 1-2 Jahre vom Gymnasium. So, das war's. Das ist alles raus. Und Volleyball, da wird 2 Jahre. Nicht lange.
Mittelblock.
Gar keine Position, weil ich zu schlecht für das Team war.
Volleyball haben wir Frauen-Bundesliga in Kümmer. Zweite Bundesliga. Aber ein gut geführter Fragen, Verein.
Wäre das was für dich?
Was?
Frauen Volleyball.
Ja, da würde ich mich sicherlich wohler fühlen in dem Verein. Ja.
Ey, da gibt es auch so einen Angelverein, die irgendwie dann im Brettschneiderpark angeln, was irgendwie komisch
ist. Angeln ist ein ganz, ganz weit verbreitetes Hobby. Also ich habe einige Angestellte, die auch angeln. Ne? Also es ist extrem, wie viele angeln.
Das ist angeln. Schön.
Entspannt wahrscheinlich. Also für mich wäre es nichts. Ich würde dort irgendwie
wahnsinnig
probieren, mit den Fischen zu quatschen oder
so. Oder Dynamit werfen. Kann man nicht irgendwie auch mit Strom fischen? Gut.
Haben wir jetzt zu Filmempfehlungen kommen. Kapit und Sauer einfach. Ganz alter Film, aber echt lustig.
Ich stelle mir gerade, Daniel, vor, wie du mit einem Ruderboot über den See fährst und irgendwie anfängst, Sachen reinzuschmeißen und es explodiert überall um dich rum. Fühlt sich so dein Alltag an?
Ja.
Ja, okay. Kleines Ruderboot mit Leck vor allen Dingen noch und dann wirfst du einfach nur Wilddynamit um dich.
Also kennt ihr diesen Kapuzinerkalender? Das ist ein Kalender von weniger begleiteten Frauen mit nackten Fischen. Gerade Karpfen.
Ist ein Fisch nicht immer nackt?
Ja.
Guter Einwand.
Ja. Aber natürlich als Kontrast irgendwie nackte Karpfen. Das ist einer der berühmtesten also Kalender, der immer wieder aufgelegt wird. Der Kapuziner. Frauen mit Karpfen.
Was machen wir jetzt mit der Info?
Einen Kalender bestellen. Wir haben noch 4 Tage. Im Übrigen, jetzt an die Hörer, also wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich Rabatt bekommen, weil das ja auch schon angebrochen hat.
Ah, stimmt, ja,
smart. Oder du organisierst noch einen Rabattcode bis dahin. Daniel 25.
Kampfkalender aus Europa.
Wir probieren es mal, wenn ihr bestellt, Daniel 25 einfach mal in die Codezeile eintragen. Vielleicht haben wir einen Secret-Hit. Ich habe mich über die Feiertage so blamiert bei meinen Eltern, ne? Saß ich in der Küche und meinte, ich mache jedes Jahr eigentlich ganz gerne, wenn ich irgendwelche guten Fotos aus dem Jahr habe oder so, einen Kalender für meine Familie. Und dann saß ich dieses Jahr da und habe dieses Jahr gar keine Fotos gemacht, so gefühlt. Und meinte, ja, nächstes Jahr, also entweder ihr nehmt den nochmal oder ich kann euch leider keinen geben dieses Jahr, ich habe kein Material dafür. Und dann habe ich so richtig selbstsicher gesagt, oh, das ist ja super, den könnt ihr ja nehmen. Der Dezember hat ja exakt dieselben Tage wie dieses Jahr. Ja, es war halt 2024 Kalender.
Sollten wir mehr Karpfen fotografieren?
Hast du so viel Karpfen-Footage? Sag mal, musst du
irgendwie. Noch nicht, aber ich meine, wenn wir doch.
Ein Fetisch, den wir gerade rauskriegen, von daher.
Eigentlich kein mir bekannter, aber ich meine, neues Jahr, ein neuer Fetisch.
Neues Glück.
Das ist doch ein guter Folgenname. Neues Jahr, neuer Fetisch, deine Kurzbach-Sonnenschutz.
Ja.
Oh. Für andere stellt vielleicht der Wintergarten den Fetisch dar.
Gut.
Oder die finden die Markise so geil.
Abwaschbar.
Oh. Wir rennen uns jetzt schon. Wir haben 17 Minuten auf dem Tacho.
Du hättest den Glühwein mitbringen sollen. Ja. Dann wären wir nicht so steif
gewesen. Den hast du schon auf der Fahrt leer gemacht, oder?
Jetzt zieht er nur drauf.
Der Verkehrsrechtsanwalt.
Alle.
Das ist toll.
Wo waren wir denn abgebogen?
Vereine.
Die zweite Frage, also die ich hatte.
Dass du die noch willst.
Mhm. Ich bin auch gerade ein bisschen stolz auf mich hier. Danke, danke.
Kann das heute nicht.
Frage.
Wir haben ja gelernt, dass du durch gerade diese familiären Vernetzung und dein großes Netzwerken, also Inkrima, da auch so ein bisschen da Marketing machst, also dadurch bekannt bist. Also siehst du den Sprung nach Leipzig als Herausforderung an mit B&B?
Nee, also wir sind ja mit Kurzbach schon in Leipzig ziemlich gut vertreten. Also ich sag mal, rund 80% unserer Aufträge spielt sich Leipzig, Umkreis 50 Kilometer ab vielleicht. Mhm. Haben so ein bisschen quer durch Deutschland dann mal immer wieder ein paar Ausreiser, gerade im Objektgeschäft. Da ging es mehr darum, in Leipzig eine Adresse zu haben und im Servicebereich dort noch mehr Fuß zu fassen und sich einfach dann ein Stück weit zu erweitern. Dasselbe ist sicherlich auch mal noch für andere Städte in Sachsen interessant. Das ergibt sich, ne? Gerade weil viele Unternehmen auch keine Altersnachfolge haben. Also auch da sind wir immer bereit für Gespräche, um das Ganze noch ein Stück weit auszubauen. Aber wir wollen immer die Unternehmen auch als ihre Marke belassen, die ja etabliert sind. Und von daher, der Sprung nach Leipzig ist gar nicht so schwer. Dresden und Chemnitz ist ja von Krimmer so einen kleinen Tick weiter entfernt, aber trotzdem liegen wir mit Krimmer ganz gut. Also wir können von Krimmer aus nahezu alles bedienen. Und mit der Leipziger Form bedienen wir halt natürlich nochmal Leipzig nochmal ein Stückchen mehr. Im Service, aber auch im Neugeschäft.
Das heißt, wenn du dir jetzt eine Stadt heraussuchen könntest, wäre das irgendwie Chemnitz mit Weida da der Bereich? Oder?
Nee, dann eher Dresden.
Ja, Dresden, weil es wirtschaftsstärker ist.
Ja, also das ist schon.
Mit Weida.
Mit Weida ist ihm eingefallen, weil ich vorhin gerade gesagt habe, dass ich gerade mit Weida Mehrfamilienhäuser anschaue. Und da ja eine Fachhochschule ist. Und deswegen ist ihm jetzt garantiert mit Weida in den Kopf geschossen. Du wächst
ein bisschen mehr irgendwie zusammen. Metropolregion will ich nicht sagen. Aber sie bemühen sich dort unten, sich emporzuschnitzen.
Kulturhauptstadt Chemnitz, ja? Europas sogar.
Die hatten sogar so einen hübsch angeleuchteten.
Wobei Chemnitz an sich schrumpft, ne? Wenn man das so ist. Und ein bisschen auch bedenklich. Dresden und Leipzig ist ja die Entwicklung mega. Chemnitz ist, ich sag mal, leicht stagnierend bis Bevölkerung schrumpfen. Ne? Das ist schon irgendwie schwierig, aber. Ja, also wir haben das Glück, hier in Leipzig zu sitzen und Leipzig sich ja mega entwickelt und entwickelt hat und auch weiterhin entwickeln wird. Also von daher, die Grundlage ist top. Ich glaube, für uns alle, die so ein bisschen in der Wirtschaft tätig sind.
Also ich habe noch ein bisschen die Probleme, dass der Leipziger, also man merkt schon, dass die Strukturen hier eher passen. Also gerade in meinem Beritt, es gibt mehr Anwälte, das ist so ein bisschen in, also Magdeburg, der ist so leichter. Da haben die auf mich gewartet, in Leipzig halt nicht. Ne? Also das merke ich ein bisschen, dass da der Konkurrenzkampf ein bisschen größer ist. Aber du hast natürlich ein konkretes so Angebot, das auch dann natürlich besser zieht. Und gerade der ein Eigenheim hat, der braucht halt einen Sonnenschutz.
Uns wird immer wärmer im Sommer. Und im Winter ist es Wetterschutz.
Also
es ist auch wandelbar. Also im Sommer ist es Sonnenschutz, im Winter ist es Wetterschutz. Und es passt immer. Und wenn man dann qualitativ auch eben dementsprechend auch hochwertige Produkte liefert, dann ist ja auch der Mehrwert für den Kunden auch immer da. Ne? Also es ist ja ein Produkt, was man lebenlang stehen hat und immer nur erweitert, eventuell, wenn man das möchte. Es ist ja nichts, was kurzfristig und mal schnell irgendein Handelsprodukt, ne? Also so wie ich in den Supermarkt gehe oder in einen Kleidungsladen und mir eine Jeans kaufe, sondern wenn ich Sonnenschutz mache, dann mache ich das mit Weitsicht und als tiefe Entscheidung. Und daher zum Beispiel auch die große Ausstellung bei uns, dass wir einfach zeigen können, was gibt's und der Kunde sich bei uns entscheiden kann, was ist das Richtige und was will ich vielleicht auch nicht. Ne? Ist ja auch eine ganz wichtige Entscheidung zu sagen, nee, das gefällt mir gar nicht. Aber das Produkt ist interessant und dann schauen wir mal, was passt so ins Budget und was passt gut ans Haus und was geben die Rahmenbedingungen her.
Muss man sich da anmelden, wenn man zu dieser Ausstellung geht?
Nee, prinzipiell kann man in der Woche und samstags immer vorbeikommen. Mit Termin ist es auch möglich, aber die Ausstellung ist zur normalen Öffnungszeit 9 bis 18, Samstag 9 bis 12 immer geöffnet, ist immer ein Berater da. Man kann prinzipiell immer vorbeikommen. Man kann sich auch online schon anschauen auf der Webseite als Online-Rundgang. Und wir kommen auch gerne vor Ort zu Beratungen, das ist auch kein Problem.
Wie habt ihr denn, bevor ihr die Ausstellung hattet, eure Kunden gewonnen? War das dann rein online? Hattet ihr nun ein Beratungsbüro? Wie habt ihr das mit den Produkten gemacht? Wie war das einfach vor der Ausstellung?
Naja, wir haben ja mit einem Ladengeschäft mit anschließendem Büro im Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss sozusagen angefangen. Da hatte halt die Ausstellung 50 Quadratmeter oder sowas. Das gab es schon immer, aber das war halt sehr beschränkt. Dann sind wir 2017 an den Markt in Grimma umgezogen. Dann waren es dann so 300 Quadratmeter, wovon etwa 200 Ausstellungen waren. Plus nochmal zusätzlich Lagerfläche. Da war dann ein bisschen das Problem, dass halt große Sattelzüge auf einmal in die Innenstadt auf den Markt in Grimma gefahren sind. Und das irgendwie ein bisschen ein paar Platzprobleme hervorgerufen hat. Und dort hatten wir einen Mietvertrag, der 3x5 Jahre waren. Die ersten 5 Jahre waren dann so langsam Richtung Ende. Und ich hätte um 5 Jahre verlängern müssen. Aber wir haben schon abgesehen, dass es halt so wächst, dass wir dort einfach zu beengt sind. Und wollten eigentlich an der Autobahn im neuen Gewerbegebiet bauen. Das hat sich dann aber zu langsam gestaltet. Und dann hat es die Gelegenheit gegeben, das Autohaus zu kaufen, was wir jetzt haben. Und das haben wir dann innerhalb von einem halben Jahr umgebaut. Haben dazu sozusagen nochmal ein Gebäude ins Gebäude reingebaut. Und sind dann, ich glaube, im Dezember 21 bzw. Januar 22 umgezogen. Und sind jetzt in dem Autohaus, was man so sukzessive auch immer weiterentwickeln kann, wo noch Platz ist zum Wachsen. Auch daneben noch ein Grundstück ist, was frei ist, wo ich seit Jahren immer wieder mal anfrage, ob wir es kriegen können für eine schöne Outdoor-Ausstellung. Wird sicherlich irgendwann auch mal noch sich entwickeln. Und ja, also so ist es gekommen. Also Ausstellung prinzipiell war schon immer da, nur die Ausstellung ist gewachsen. Und dann merkt man natürlich auch, Produkte, die da sind, die gehen natürlich auch besser. Weil wenn der Kunde das erleben kann, was er da sich anschaffen möchte, dann ist das auch einfach besser. Also wenn ich mir ein Auto kaufe, möchte ich mich auch mal reinsetzen vorher und mal vielleicht auch mal eine Probefahrt machen. Und das ist ja mit einer Terrassenbeschattung oder Ähnlichem genauso.
Ist dann nicht so die Kaufchance deutlich, deutlich höher, wenn man den Leuten schon mal etwas zum Fühlen gibt und dass dann die Kaufbarriere im Prinzip nur ist, ich kaufe es, um es immer noch zu haben, dass es mir nicht weggenommen wird?
Naja, prinzipiell ist das, wenn ich es erleben kann, ist die Entscheidungsgrundlage besser und da ist ja auch noch ein enormer Unterschied zwischen Mann und Frau. Ne? Eine Frau, die eher emotionaler reagiert und wenn die da drunter sitzt, ne, man macht die Heizstrahler an, man kann die Markise mal runterfahren, dann erlebt sie das schon, dass es schön ist und dann möchte sie das haben. Ne? Und dann darf der Mann noch zustimmen im Regelfall, weil er dann nicht groß Chancen hat, da Nein zu sagen. Dann muss man halt schauen, passt es ins Budget. Ne? Das ist natürlich auch immer eine Entscheidungsgrundlage. Ich sag mal, eine Terrassenbeschattung macht es jetzt nicht unbedingt sinnvoll, sich da komplett zu überlasten. Aber Aber wenn man sich für den qualitativen Schritt entscheidet, dann ist meistens die Frau der Anstoß und der Mann, der dann noch ein paar technische Fragen stellt. Aber wenn die Frau das möchte, dann geht das meistens los. So ist eigentlich in 80-90% der Fälle meistens der Ablauf.
Es gibt irgendwie Statistiken, dass Frauen irgendwie 75% der also Consumer-Entscheidungen fällen. Also
definitiv.
Ja.
Das erleben wir tagtäglich im Beratungsgespräch. Das ist also gerade so große Entscheidungen, die im Normalfall ja gemeinsam getroffen werden in einer Partnerschaft, ist die Frau immer der ausschlaggebende Entscheider. Wenn die Frau Nein sagt, dann kann der Mann sich auf den Kopf, auf die Hinterfüße stellen, Hinterbeine, wie auch immer. Dann ist das ein Nein. Und wenn die Frau sagt, das möchte ich gern haben, dann kann der Mann noch hart gesagt überlegen, kann ich es mir leisten? und dann geht's los. Ne? Das ist eigentlich bei allen Entscheidungen so. Sicherlich, da gibt's Ausnahmen. Ne? Und ich sag mal, vielleicht beim Auto ist manchmal so, dass der Mann einfach entscheidet und der Frau dann mal Bescheid sagt und den Ärger in Kauf nimmt. Beim Motorrad, ne? Dann einfach mal machen und dann hoffen, dass die Frau ihn nicht ganz rausschmeißt. Aber im Grunde genommen, so in der Regel ist das schon wirklich immer sehr witzig zu beobachten. Ne? Das ist ja irgendwie in unserer Kultur so verankert, dass nach außen hin der Mann sich halt stark darstellt, aber eigentlich hat die Frau das Sagen.
Ich glaube, wie in jeder guten Beziehung. Fabian, rein beruflich jetzt. Keine Angst.
Wenn du schon so anfängst.
Ja. Nee, das wird jetzt eine ganz harmlose Frage. Das ist ja auch also wichtig, dass ich immer mal nur so tue, also so als würde ich hauen, ne? Und dann auch einfach mal streichle. Wer beauftragt dich? Sind es primär Frauen? Sind es primär Männer? Also wenn du so eine, kann man das sagen? Ist das bei dir?
Also jetzt mal eine ganz vage Statistik, möchte ich erstmal behaupten, dass wir prozentual mehr Geschäftsführer als Geschäftsführerinnen haben. Vage Behauptung, ich kenne die Statistiken nicht, aber deshalb ist das die logische Konsequenz, dass mich mehr Geschäftsführer als Geschäftsführerinnen beauftragen, aber
ich meine natürlich, wenn du quasi so eine Mischvariante hast, du hast vielleicht ein Paar, das gemeinsam also entscheidet, also jetzt gar nicht rechtlich, aber tatsächlich, das gibt's ja schon. Vielleicht möchte ich die Frage auch zurückziehen, weil die nicht so cool ist.
Ich glaube, das Szenario habe ich im neuen Jahr zum ersten Mal. Also ich kann es dir jetzt nicht aus Erfahrung sagen.
Dann vertagen wir die Frage?
Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Die Konstellation muss ich noch rausfinden. Aber es klang so danach, als wäre es ein Geschäftsführer-Ehepaar. Muss ich aber mal schauen.
Klingt spannend.
Eher älter oder eher jünger Semester?
Was ist für dich älter, was jünger?
Das ist eine gute Frage, Daniel.
Du kannst ja dann so über die Schwiegersohn-Nummer kommen.
Fabian kann immer über die Schwiegersohn-Nummer kommen. So ein Frauenliebling.
Ja. Mutti-Liebling.
Ja, ich meine, also wer sagt denn, also wenn man Fabian irgendwie mitbringen würde, welche Mutter sagt denn, ach nee, nicht der Fabian. Ja, der ist niedlich, ja. Der ist klug, also der ist eloquent, der ist gut angezogen.
Immer ernst. Seriös.
Seriös, genau. Da hat man nicht das Gefühl, dass das für Fabian eine leichte Nummer. Nee.
Soll ich machen? Das ist viel zu ernst alles. Richtig verkopft.
Abi macht das seriös.
Ja, genau. Ja, gut. Du bist der Kompetente, ne?
Da sind wir doch wieder im Thema. Vielleicht ist das auch meine Schwäche.
Eine Kompetenz.
Nee, genau. Ich komme nicht
mit. Wir sind nicht bei irgendeiner Bewerbung und was ist Ihre Schwäche? Ich bin sehr kompetent und sehr gewissenhaft. Manchmal sehr akribisch.
Was ist Ihre größte Schwäche? Ich bin perfektionistisch.
Genau.
Ich will immer Aufgaben zu 100% erfüllen. Nein, das geht gar nicht.
Das ist das Nächste.
Bah. Wobei Perfektionismus ja an einem bestimmten Punkt auch eklig ist.
Wart ihr schon mal auf richtige blöden Bewerbungsgesprächen?
Ich habe noch nie ein Bewerbungsgespräch gehabt.
Ich einmal bei Domino's. Und das ist jetzt nicht wirklich...
Du hast dich bei Domino's beworben?
Nee, als Schüler. Mit 16.
Als was? Als Fahrer?
Ja.
Okay, und die haben Bewerbungsgespräche gemacht?
So ungefähr 5 bis 10 Minuten, ja. Deshalb.
Können Sie Fahrrad fahren? Ja, kann ich. Okay,
so ungefähr.
Sind eingestellt.
Ja.
Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Ja. Mit dem Moped.
Naja, oh Gott,
im Moped. Du,
Moped bei Domino's. Sprecht's nicht an. Ich wurde dann irgendwann mal aus dem Moped gesetzt und ich kam mit diesem Roller nicht klar. Ich war halt Simson gewohnt und die ist halt deutlich leichter gewesen als dieser Roller und ich habe die 2-mal umfallen lassen.
So, sie müssen erstmal noch 1000 Pizzen ausliefern, um ihren Schaden zu bezahlen.
Das fanden die nicht so lustig.
Ich hatte mal ein telefonisches Bewerbungsgespräch, also kurz nachdem ich aus Magdeburg weg wollte, war für mich ja klar, du machst dich entweder selbstständig, du gehst in eine Versicherung oder du lässt dich nochmal anstellen und sag, okay, da guckst du mal ein, zwei Bewerbungsgespräche, mal gucken, was die sagen. Und es hat zu wenig gepasst, also zwischen uns in dem Gespräch. Wir mochten uns so beide wechselseitig überhaupt nicht. Das war fast schon witzig. Also okay, du hast gemerkt, die Chemie ist negativ.
Gut, ich hatte halt schon viele Bewerbungsgespräche andersrum, genau, ja, als Arbeitgeber. Ist das ist, ja gut, also wir probieren die mal recht locker zu gestalten, ne? Einfach.
Schwarzes Sofa.
Wir, nein. Sind ja meistens, sind ja meistens Männer, die wir einstellen, ne, als Monteure.
Daniel, jetzt hör auf!
Wir probieren das aber sehr locker zu gestalten, ne? Einmal die Firma von uns vorzustellen und dann frage ich ab. Also ich will auch keine großen Bewerbungsunterlagen. Einen kurzen Lebenslauf, dass man weiß, wann ist er geboren und wo kommt er her. Und wie ist so die familiäre Situation. Aber ansonsten ist das ein lockeres Gespräch, wo man einfach erfragt, wie sind so die handwerklichen Hintergründe, aber jetzt da irgendwie strukturiert irgendwelche Fragen zu stellen, die dann noch irgendwie irgendwas anderes rauskitzeln sollen, als die Frage offensichtlich suggeriert. Das passiert nicht, sondern ein lockeres Gespräch, dann merkt man, es passt oder es passt nicht.
Also du hast auch keine Lieblingsfrage, die du immer stellst, so wie, stellen Sie sich vor, Sie wären eine Frucht, welche sind Sie? Sie sind pseudopsychologisch.
Folge, was war das? 5?
Ja, genau.
3, 1, keine Ahnung. Das war ganz am Anfang von unserem Podcast, haben wir uns gegenseitig so über richtig inhaltlich tiefe Themen unterhalten, wie welche Frucht wir wären.
Okay. Das war super. Und, erste Folge. Auf was seid ihr gekommen?
Was war ich nochmal?
Avocado oder...
Ach, dieses komische Avocado-Wortspiel. Ach nee.
Avocado oder irgendwas. Das war wirklich schlimm.
Okay.
So außen weich, innen aber harter Kern und so auf der Ebene.
Und wird schnell schwarz, oder?
Ja.
Um mal auf Bewerbungsgespräch zurückzukommen. Also ich habe es meistens nur als Arbeitgeber gehabt. Als Arbeitnehmer nie. Witzigerweise, ich hatte jetzt durch die Firma in Leipzig, wo ich angestellter Betriebsleiter sozusagen bin, um die Meisterpflicht zu erfüllen, oder die eine Meisterpflicht, die wir bei uns im Beruf haben, in unserem Geschäftszweig haben, habe ich meinen ersten Lohnschein bekommen in meinem Leben. Ansonsten hat man ja als Selbstständiger im Einzelunternehmen keinen Lohnschein. Also ich habe mit 38 meinen ersten Lohnschein in meinem Leben erhalten. Ja, ansonsten.
Muss man aber nicht eigentlich einen Meisterbrief in dem Gewerk haben, wo du in dem die Firma auch aktiv ist?
Naja, Rollladen-Sonnenschutz-Techniker ist die Firma.
Ja.
Und durch die 20 Jahre, die ich selbstständig bin, habe ich den sozusagen anerkannt bekommen und habe dadurch die Meisterpflicht bei dem übernommenen Betrieb anerkannt bekommen. Dadurch, dass wir den übernommenen Betrieb in eine GmbH umgewandelt haben, zählte das wie eine Neugründung und wir mussten die Meisterpflicht erfüllen und haben nicht wie bei Kurzbach einen Bestandsschutz. Und dann habe ich mir halt einfach meine Kenntnisse sozusagen anerkennen lassen und erfüllt dadurch die Meisterpflicht. Und dadurch bin ich in der GmbH halt angestellt. Bin zwar Gesellschafter, aber kein Geschäftsführer, aber bin halt Betriebsleiter, um die Meisterpflicht zu erfüllen und überwache sozusagen Montagen und Ähnliches.
Okay, also kann man das nachträglich machen lassen?
Das kann man sich anerkennen lassen. Man braucht eine technische Ausbildung, die erfülle ich mit meiner IT-Ausbildung. Dann brauchst du ein gewisses Maß an Berufserfahrung, du musst Referenzen nachweisen und so, aber das ist ja kein Problem mit Kurzbach Sonnenschutz, dadurch, dass wir ja wirklich nur auf Sonnenschutz spezialisiert sind, hat da die Handwerkskammer sofort gesagt, passt. Und dann ist das relativ zügig anerkannt worden und dann konnten wir dort die Übernahme starten.
Wusste ich gar nicht, dass das geht.
Doch, das geht. Also man muss halt ein paar Punkte erfüllen. Ja. Aber prinzipiell ist das machbar.
Ja, guter Zwischenweg. Sparst du dir ja die ganze Prüfung in dem Sinn oder Ausbildung? Oder?
Das würde ja auch nicht mehr viel Sinn machen. Ne? Also ich meine, bei einem mittelständischen Unternehmen dann jetzt noch, klar ist die Meisterschulung schon sinnvoll. Und gerade auch die von unseren Leuten den Beruf gelernt haben, das ist schon wertvoll, den Rollladen-Sonnenschutztechniker, Mechatroniker, wie auch immer, zu lernen. Aber es ist ein sehr, sehr nischiger, kleiner Beruf. Es gibt in ganz Deutschland 3 Berufsschulen. Und es gibt oftmals auch Probleme, die Meisterklasse überhaupt voll zu kriegen. Die wird dann meistens so in Köln oder Ähnliches abgehalten. Also wir haben halt ganz, ganz viele Gewerke. Wir haben den Beruf an sich, haben auch gerade einen Lehrling aktuell. Ich habe aber auch Dachdecker, ich habe Fassadenbauer, ich habe Tiefbauer, ich habe alles mögliche Fensterbauer. Also wir schauen so, dass wir die ganzen Gewerke, wo wir eventuell eingreifen, dann auch mit Fachleuten besetzen, die den Beruf gelernt haben. Und dadurch ja, steht man da ziemlich gut und breit da und hat nie Probleme, wenn man in irgendein Gewerk anschließt und den Anschluss schaffen muss, da irgendwie fachlich inkompetente Arbeit auszuführen, sondern es gibt immer jemanden, der Ahnung davon hat.
Das hätte jetzt gerade meine Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte jetzt gerade fragen, ob du eher Typ, ich stelle Ungelernte an und bilde die dann selber für meinen Betrieb aus, oder ich gehe schon auf gelerntes Personal und stelle die dann an.
Jetzt haben wir zum Beispiel einen Zimmermann-Tischler wieder eingestellt. Das ist ja so der Ursprung, wo der Rollladenbau mal herkommt, aus dem Holzhandwerk. Früher waren Rollläden aus Holz, das gibt es heute nur noch ganz selten. Also alle handwerklichen Berufe, auch Elektriker zum Beispiel, ne, extrem interessant, weil ja ganz viel in Steuerungstechnik und Elektrik geht. Da kann man das bei uns reinholen und dann so die fachspezifischen Kenntnisse, die ergeben sich. Die werden ja auch nicht von heute auf morgen alleine losgeschickt, sind immer Zweierteams und dann schauen wir mal, dass wir so die Stärken zusammenbauen. Unsere jüngeren Monteure, die programmieren halt eher mal eine Steuerung und sind am Laptop fit und ähnliches. Und die älteren Monteure haben natürlich dafür handwerklich viel, viel mehr Erfahrung. Und wenn man das so gut zusammenbaut, kommt da auch extrem gut was raus. Wir würden nie von unseren älteren Monteuren verlangen, dass die auf einmal eine Steuerung programmieren. Dafür weiß ich aber, ich kann den Sonderlösungen auftragen, die perfekt lösen. Und wo immer eine gute Lösung rauskommt, im Sinne des Kunden, aber auch im Sinne des Unternehmens und im qualitativ hochwertigen Bereich. Also, ja.
Das merke ich. Ich verstehe das sehr gut, weil wenn du mit Leuten zu tun hast, die ihr Leben lang auch sowas gelöst haben, die können sich auch in andere, also handwerkliche Probleme, also recht schnell reindenken. Und dann gibt's mich, der vor seinem Weihnachtsbaum steht, also der sich im Ständer verkantet und ich völlig ausflippe, weil ich überfordert bin mit allem.
Lass da mal den Weihnachtsbaum weg.
Ja.
Du hast den eh auf dem Pulli.
Ne? Du hast doch den Weihnachtsbaum gemalt.
Ich stehe aber so auf Weihnachtsbäume. Das ist wirklich, ich habe mich da angestellt. Also ich habe mich vor mir selber geschämt und meiner Verlobten.
Ach nö, ja. Also meine Frau weiß mittlerweile, dass ich Häme handwerklich eigentlich fast gar nicht mehr mache. Ich habe das zwar 10 Jahre gemacht, nur Firma mit geschraubt und so.
Wenn du wolltest, das ist der Unterschied.
Ja, ist halt immer die Frage, wie das Ergebnis ist. Ne? Also ich glaube, ich bin so eher so ein mathematisches Gedächtnis und Gehirn, als jetzt der begnadete Handwerker. Also das Zeug, was ich angeschraubt habe, hängt doch immer noch an der Wand und es war vernünftig und es war okay. Aber ich glaube, dass ich eher so in dem Büroteil, in dem kaufmännischen Bereich besser aufgehoben bin, als in dem handwerklichen. Also dass meine Monteure wissen das, glaube ich, auch. Ja, ich vertraue dann eher so auf den ihrer Expertise und ja, habe da das Vertrauen dazu, als dass ich mir das selber zumuten würde, das zu machen. Und meine Frau ist da mittlerweile auch sehr abgehärtet. Die weiß, dass ich da nicht unbedingt scharf drauf bin, zu Hause irgendwie einen Nagel in der Wand zu schlagen oder so.
Fabian, wie ist es bei dir?
Handwerklich im Haushalt. Oh, ich baue schon gerne mal einen Schrank auf, aber...
Wird das dann auch ein Schrank?
Ja, ja. Ja, das kriege ich schon hin.
Also kann man dich dann bei sowas anrufen oder mieten?
Gottes Willen, nein.
Irgendwie,
ich halt sag doch nicht, dass...
Rente Fabi.
Gottes Willen, nein. Dann hätte ich ein Umzugsunternehmen gegründet.
Und das filmisch begleiten, das ist doch mega.
Und Ikea irgendwie Aufbau als...
Also wer bei Ikea eine Videoanleitung braucht, da falle ich aber auch vom Glauben ab. Ich verstehe dieses ganze Prinzip, Ikea ist schwer aufzubauen, nicht? Weil das ist nicht schwer aufzubauen. Denn ihr ganzes Geschäftskonzept basiert doch darauf, dass die möglichst wenig Zeit am Kundensupport verschwenden müssen. So stell dir mal vor, die würden täglich 50.000, kriegen sie wahrscheinlich trotzdem, aber 50.000 Anrufe kriegen, weil die den Schrank nicht aufgebaut bekommen. Das musst du doch so eingänglich wie möglich machen.
Am Anfang hat meine Frau immer gesagt, ich will zu Ikea. Und dann habe ich immer im Jahr gesagt, ja, okay, machen wir. Ich glaube, wir waren zweimal dort und dann bin ich immer drum rumgekommen. Das ist Folter. Mhm.
Also ja, das Einkaufen da ist Folter.
Mit einer Frau durch Ikea ist es Folter. Also du musst dir am besten die Kreditkarten zu Hause lassen und vergessen. Und mit dem großen Transporter hinfahren.
Hotdog, oder?
Und der Kurt Müller.
Genau, das war's. Und irgendwie eine Kerze, damit sie.
Also, IKEA einkaufen gehe ich total mit. Das ist sehr langwierig und auch psychisch anstrengend an bestimmten Tagen. Gerade wenn du noch am Wochenende gehst, das ist absolut Kamikaze. Aber das Aufbauen an sich ist jetzt nicht wirklich die Challenge.
Aber es gibt, also es gab ja mal so eine Plattform irgendwie myhammer.de, wo man.
Immer noch.
Genau. Oder es gibt die Plattform, vielen Dank, also myhammer, wo du irgendwie Leute dafür bezahlen kannst, dass sie sowas machen. Und bei vielen steht drin, hier also kein so IKEA. Also auch wie manche Werkstätten sagen, also keine Hook-Vermietung für Mietwagen oder ähnliches.
Das gibt keine auch. Was?
Hook, also die Versicherungen, die sind recht bekannt dafür, dass sie gerade Mietwagen und sowas also kürzen, ist meines Erachtens besser geworden, aber egal. Und da gibt es also Werkstätten, so, die sagen, wenn der Gegner bei der, also Hook versichert ist, nur Vorkasse.
Okay,
und, ist ja krass. Weil ihnen derartiges Kürzungsverhalten haben, dass sie es einfach nicht mehr antun wollten.
Wichtige Info, sollte man drauf achten.
Oder man geht halt gleich zum Anwalt, dann kriegt man das irgendwie gelöst.
Stimmt.
Wie diabolisch ist es? Ich meine, also beim IKEA ja irgendwie aufbaut, dann kann man natürlich auch mal so ein entscheidendes Teil oder eine Schraube einfach mal verstecken. Also genauso wie beim Puzzle. Einfach mal ein Puzzleteil woanders hinlegen. Sich zurücklehnen und schauen, wie Rom brennt.
Um deine Frage vorwegzunehmen, das sollte bei uns nicht sein, dass da viele Teile übrig bleiben.
Macht man nicht beim Sonnenschutz?
Das wäre nicht gut. Also gerade bei so einem Terrassendach, wenn da jetzt viele Teile übrig bleiben, da würde ich aufpassen. Also, wir haben vor 4-5 Jahren gab es mal in Leipzig mal einen Winter, da gab es wirklich mal ein bisschen mehr Schnee.
Ja.
Da haben wir verschiedene Terrassendächer, die von Hausmeisterservicen aufgebaut wurden, geborgen. Also da haben manche wirklich ein paar Teile weggelassen. Die sind einfach mal von der Wand gekippt. Also es war echt brutal. Also da habe ich auch erlebt, wie ein Mann von seiner Frau ganz schön Ärger bekommen hat, weil die ihm immer gesagt hat, er lass es von der Firma aufbauen und er hat es irgendwie mit Freunden aufgebaut. Und dann neigte sich das von der Wand weg und ging Richtung Garten spazieren. Ist halt schwierig für einen Terrassendach. Und wenn man da drunter liegt, dann kommen halt mal schnell 500, 600, 700 Kilo von oben nach unten runter, plus dem Schnee, der drauf liegt. Das eitert schwer aus.
Ja.
No. Tut weh zumindest. Also meine, gut, wenn man stabil gebaut ist.
Fälle, also in Deutschland, die von diesen Schaugeschäften, die haben ja manchmal auch sowas irgendwie zum Ausziehen, also die von diesem Plan da irgendwie so erschlagen werden oder zumindest geschlagen werden.
Geschlagen?
Ich hole mal kurz aus. Bam!
Nee, also da kommt irgendwas dann runter oder.
Naja, es sind halt alles so Installationen, ne, die temporär sind oder genau, nicht wirklich durchdacht oder einfach nur mal, sieht man ja ganz oft bei so Gemüsegeschäften.
Ja,
so Klassiker. Also wenn man hier so mit offenen Augen durch Leipzig fährt, ne, hat dann wahrscheinlich so ein bisschen was mit der Branche zu tun. Bei manchen denkt man sich, da möchtest du nicht drunter laut durchlaufen, ne? Das kann jeden Moment runterkommen. Ja, aber es ist wie mit allem. Also jeder, der da in seinem Gewerk wahrscheinlich unterwegs ist oder in seiner Branche, sieht Dinge, wo er sich denkt, wie funktioniert das, aber irgendwie funktioniert es. Ne?
Ist auch irgendwie eine blöde Todesart, Tote durch Erdbeere oder so, durch eine kleine Erdbeere, die runterfällt oder... Fabian, ich frage dich jetzt nicht nach deiner liebsten Todesart.
Einschlafen, nicht wieder aufwachen.
Snoo-snoo. Snoo-snoo. Es ist nicht die Simpsons, sondern so eine ähnliche Serie.
So eine ähnliche.
Futurama, gibt's die?
Ja.
Da gibt es irgendwie eine Folge auf einem Amazon-Planet, wo irgendwie die Art.
Weil das weiß ich. Guck immer nur Kickers.
Oh, Kickers war toll. Und Tsubasa, also zu.
Ja, das ist ja alles so.
Eins.
Ne? Alles eins, aber Kickers war es auch immer.
Für die Volleyball- und Karate, also Leute unter uns, das war eine Fußballserie. Fußball ist ein Spiel mit den zwei Mannschaften. Zum Glück sind wir jetzt auch eine Videopodcast, da ja, kann.
Die Reaktion hat jetzt nur visuell funktioniert.
Ja, das musst du überblenden, sonst wirst du auf YouTube gesperrt.
Echt?
Na, Quatsch.
Ich habe keine Ahnung. Also YouTube kenne ich tatsächlich relativ wenige Richtlinien.
Hast du dann irgendwie so ein Smiley drüber?
Ja, absolut. Wir sind ja so mit so einer großen Reichweite, muss ich ja schon echt strugglen, dass
das Signal hier
flöten geht.
Es geht viral. Durch den Smiley.
Naja, ich glaube eher durch andere kritische Themen.
Und der Outtakes anschlagen gerade Vorgespräche. Da wir haben die wirklich hier schnell gecancelt und insolvent als Anfang.
Was wolltest du mich jetzt fragen? Ach nee, du hast mir jetzt gerade erklärt.
Also gibt es irgendwelche Neujahrs, also es gibt ja also Leute, die nehmen sich Sachen vor.
Das klappt eh nicht.
Klappt nicht, ne?
Ich schmeiße jetzt mal gerade die Frage zurück. Machst du dir ernsthaft Neujahrsvorsätze?
Nee. Also ich habe immer den Gag gemacht, da ich fange an zu rauchen, das habe ich nicht durchgehalten, sowas halt. Aber jetzt, also keine sinnvollen Sachen, ne? Klar, man sollte mehr Sport machen, sich mehr um die Familie kümmern.
Aber das kannst du dir auch mitten im Jahr vornehmen.
Genau, und man macht es trotzdem nicht.
Also mehr Sport wäre für mich immer ein guter Vorsatz, aber ja, man nimmt sich's vor, aber es passiert irgendwie nicht.
Wie ist das im Vertrieb? Vorsätze schiebt man nur vor die einen richtigen Einwände.
Stimmt. Naja,
also am Ende entsteht das auch einfach so, ne? Das ist ja in allem. Wenn man ehrgeizig ist, entsteht es. Und wenn man nicht ehrgeizig ist, entsteht es halt nicht.
Wie finden wir jetzt da den... Du bist ja nun quasi gewandert von Grimmer.
Gewandert?
Naja, du warst also Coach, du warst also Trainer, du warst Coach und Trainer, Präsident.
Coach für Trainer. Trainer für Coaches.
Schiedsrichterausbilder bestimmt auch.
Ne, Schiedsrichter, ja.
Du warst Schiedsrichterausbilder nicht. Coach, also Spieler.
Komm mal wieder raus, dass dieser Trainer Coach war.
Komm jetzt in eine Minute. Präsident, also des Vereins. Also du hast jemand zu mir gesagt, also überall, wo du reingehst, also wirst du kurz oder lang in Führungsposition gedrängt.
Ja, ich weiß nicht, das ergibt sich immer einfach so. Also es ist nicht so, dass ich mich da drum reise. Irgendwie hat sich das immer so im Leben ergeben. Am interessantesten fand ich Schiedsrichter. Das habe ich als Jugendlicher angefangen, ja. Mit 11, 12 Jahren. Da hat man so am meisten, glaube ich, für seinen Charakter, für die Charakterentwicklung, für die Gesprächsführung und Ähnliches gelernt, weil man einfach permanent...
Schiedsrichter sind die, die beim Fußball...
die in der Mitte stehen und sich anschreien lassen. So für Konfliktbewältigung und Ähnliches, ne? Das ist halt, war so das Interessanteste. Trainer war halt ein sehr, sehr ehrliches Ding, weil man von Jugendlichen, also ich habe immer so 12- bis 19-Jährige immer im Wechsel, ne? So immer D- bis A-Jugend, wo man halt sofort ein Feedback kriegt, ist das gut oder schlecht, was man da macht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und dann in dem Verein Nachwuchsleiter, stellvertretender Vorsitzender, Geschäftsführer und Vorsitzender. Das ist halt faktisch eher Probleme bewältigen am Stück. Ne? Also da ruft ihn ja keiner an und sagt, cool, wir haben gewonnen, es war schön, dass du da bist. Sondern du wirst ja nur kontaktiert, wenn es Probleme gibt. Ne? Und die ist man dann permanent am Lösen. Ja, das ist halt so auch Konfliktbewältigung im größeren Maß und über längerfristige Dinge. Ja, also und dann ist ja so ein Verein wie Grimmer ist ein mittelständisches Unternehmen. Also vielleicht, um mal so ein Gefühl zu kriegen, so eine 500.000 Jahresumsatz und so 40 Minijob-Angestellte durch die erste Mannschaft und sowas.
Das ist so groß.
Ja, eine Oberliga ist vierte Liga. Und also das ist nochmal wie ein kleines Unternehmen, was man da nochmal führt und leitet und Geld besorgen muss. Und das ist ja immer Sponsorengeld, was man dort ausgibt. Also da kommt ja kaum Geld durch generierte Einnahmen, also Marketing oder Eintrittsgeld oder so, das ist relativ gering. Sondern der größte Teil kommt durch Mitgliedsbeiträge, Fördermittel oder Sponsoren. Und dann muss man halt immer Unternehmen davon überzeugen, warum soll ich jetzt hier Geld geben? Ne? Und das ist ja nicht wie bei RB oder Ähnliches, weil die so eine Reichweite haben und das Marketing gibt, sondern da sind ja meistens Geschäfte untereinander. Ne? Da muss man die Sponsoren halt davon überzeugen, dass man Geschäfte miteinander macht und dadurch das Geld auch wieder verdient wird, was man dann da reingibt. Ne? Und wenn man das ganz gut hinkriegt und man natürlich noch einen Zugriff auf potenzielle Mitarbeiter hat, dann kriegt man auch das hin. War auch ein sehr lehrreiches Zeit, wo man gelernt hat, wie akquiriert man Sponsoren. Ist ja in gewissem Maße auch ein Stück weit Vertrieb. Ne? War dann zeitlich irgendwann ein bisschen kritisch mit meinem eigentlichen Beruf, mit dem, was man so nebenher macht. Und Fußball, das war dann irgendwann nicht mehr stemmbar. Aber insgesamt interessant und schön. Und da hängt dann ja auch viel Herzblut dran, weil man da ja insgesamt über 20 Jahre in dem Verein zubringt und immer noch zubringt. Ja, interessant auf jeden Fall.
Also Kurzbach, also Sonnenschutz hat einen VIP-Platz bei RB Leipzig. Ich weiß das, weil ich mitgenommen wurde.
Wurdest du mitgeschleppt eher?
Na, es war ein liebevolles Tragen, würde ich sagen.
Wir haben ihn geknebelt, gefesselt und dann reingeführt und drin haben wir ihn dann losgebunden.
Da bist du nicht weggerannt.
Ging nicht. Da standen Security an der Tür.
Es war
mit Alkohol gefügig gemacht.
Das ist es. Klappt halt immer. Bei mir. Die Sache ist...
guter Zusatz.
Das andere ist halt Try and Error, ne? Und das einfach. Apropos Keller. Wir sind ja durch diese Katakomben durchgelaufen. Ich habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt. Das war zum ersten Mal, also dass ich so ins Zentralstadion kam. Vorher war ich noch mit Sachsen-Leipzig da als Fan und mal zu irgendwelchen Sitzungen da früher. Welche Vereine sponsorst du eigentlich in ganz Leipzig und Umgebung?
Die jetzt alle aufzuzählen, weiß nicht, da wird man vielleicht dem einen oder anderen nicht so gerecht.
Also dann nur die Leuchttürme oder wollen wir es einfach nicht?
Ja, also es sind ganz, ganz viele und auf der Webseite findet man es. Bei RB, das ist mehr so ein Netzwerkthema, ne? Weil wir teilweise auch für die mit tätig sind und da relativ viel auch gemacht haben. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was wir da erzählen, weil wir da den ihre
die NDAs
ein bisschen eingeschränkt sind, aber dann ist halt in dem ganzen Netzwerk von Red Bull sind viele Unternehmer und man lernt sich dort kennen und das ist dann ganz gut, um da miteinander natürlich dann da auch ins Gespräch zu kommen. Und dasselbe funktioniert halt auch über andere städtische Vereine. Erinnerst du ja schon genannt, gibt es ja noch andere in die andere Richtung. Dich haben wir ja probiert zu bekehren, so ein bisschen Richtung Red Bull. War auch ein, denke ich, ganz gutes Spiel im DFB-Pokal gegen Frankfurt, 3-0. Sehr souverän.
Hast du mitgejubelt?
Klar, aber wie?
Ja, ich meine, also wenn du mit Stefan Frohnsdorf und Daniel Kurzbach da bist und Juri, dann das sind einfach solche Menschen, da muss man sich mit freuen, als wenn die sich freuen.
Das war auch ein sehr mitreißendes Spiel, also das Spiel kann man nur loben, das war phänomenal.
Also Frankfurt war eher ein Opfer an diesem Tag.
Ja, RB hat sie zum Opfer gemacht.
Das stimmt.
Und hat sie am Ligaspiel nochmal geopfert.
Ja.
Also von daher, das ist schon echt schön. Es sind halt auch, was man ehrlich sagen muss, so 5,5 entspannte Stunden. Ne? Und das ist wirklich gut gemacht und macht Spaß. Ja, also das kann man schon sehr positiv erwähnen.
Ein Freund von mir fragte mich, eine VIP-Loge oder irgendwie in Magdeburg. Lohnt sich das aus reinem Netzwerkgedanken?
Ja, prinzipiell lohnt sich das alles, egal bei welchem Verein. Selbst, also man muss natürlich immer den Invest anpassen an das Niveau. Ne? Also wenn ich sag mal, wenn ich in der Kreis, Stadtliga, Landesklasse irgendwo unterwegs bin, kann ich natürlich nicht solche Summen investieren, wie ich in der Oberliga, Regionalliga oder Bundesliga investiere. Aber ich lerne ja immer Leute kennen, ich erweitere mein Netzwerk, ich komme ins Gespräch, ne? Bei kleineren Vereinen ist es halt direkt die Leute, die da engagiert sind, die Sportler, die Eltern, die Familien. Bei größeren Vereinen ist es halt der Werbewert, den man dadurch hat und das Netzwerk über vielleicht Bauunternehmer oder ähnliches. Und so trägt sich das alles. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man so den Aufwand anpasst und das ein bisschen passend ist. Also man muss ja das Geld trotzdem verdienen, aber ich sag mal, wenn man dadurch natürlich ein Netzwerk wieder erweitert und dadurch wieder Aufträge generiert, macht das ja Sinn. Ne? Es soll ja nicht einfach nur Belustigung sein und wir pulvern mal das Geld raus, das funktioniert nicht, sondern es muss ja seriös bleiben und es wird ja unnötig die Preise nach oben treiben, ne? Wenn man sagt, man geht hier in eine verschwenderische Richtung. Man muss das schon klar ein bisschen strukturieren, ne? Oder ich sag mal, eine Spende ans Tierheim ist immer gut, aber es macht jetzt keinen Sinn, 100.000 Euro ans Tierheim zu überweisen, weil es halt so schön ist. Das Tierheim würde sich freuen und es wäre schick und es wäre toll fürs Tierheim. Aber da ist ja der Mehrwert für die Firma nicht da, ne? Sondern es muss immer irgendwie so abgewogen sein und dass es für beide Seiten passt. Ne? Also wir haben auch ganz kleine Vereine, ne? Würde mir jetzt TSV Kürn einfallen. Die sind wirklich nur, die haben zwei Mannschaften, machen aber eine mega Arbeit. Die kriegen jedes Jahr eine Spende von uns. Wir hängen dort am Sportplatz. Wir haben in dem Dorf, ne, Kürn ist ja wirklich ein Dorf, dort haben wir gefühlt, die Terrassendächer, die dort stehen, sind von uns. Jetzt kommt auch ein Mitarbeiter noch von dort. Also das hat sich immer wieder rentiert. ganz, ganz kleines Dorf. Kühren wird vielleicht 500 Einwohner haben oder sowas. Ja, man muss es halt anpassen auf die Größe des zu Unterstützenden.
Was sind so aktuell die größten Baustellen für 25 für dich und dein zu Unternehmen? Neue Angestellte wahrscheinlich.
Ja, auch das funktioniert ziemlich gut. Also wir stellen jedes Jahr immer noch Monteure ein, wachsen da kontinuierlich. Im Vertrieb werden wir jetzt sicherlich auch mal wieder ein Stück weit was tun. Also da wird sicherlich sowohl für die Leipziger als auch für die Grimmauer Firma wird dort jetzt ein Vertriebler irgendwann mal dazukommen wieder. Bei der Leipziger Firma müssen wir jetzt auch in der Montage ein Stück weit wachsen, um einfach das mehr an Aufträgen gut abarbeiten zu können. Also das kontinuierliche Wachstum, wobei das jetzt keine große Baustelle ist, sondern es ist einfach geplantes Wachstum und wir haben da permanent Bewerbungen und schauen dann halt, dass das, was passt, wir uns da raussuchen. Sind jetzt im Februar auf der Hausgarten-Freizeitmesse. Das ist mit einem wieder größeren Stand, der schon, denke ich, beachtlich groß sein wird, wo wir dort Endkunden ansprechen. Das ist gerade so ein Projekt, wo wir in der Planung sind, was hoffentlich toll wird und auch sehr ansehnlich und dann natürlich daraus auch Aufträge entstehen. Ja, also das ist eigentlich so ein einfach das kontinuierliche, stetige Wachstum. Und ich sage mal, wenn so am Monatsende alle Mitarbeiter gut bezahlt sind, man sich ein kleines Polster aufbaut, man selber vernünftig davon leben kann, ohne jetzt da irgendwie ausschweifend zu sein, ne, sondern einfach vernünftig, seriös leben kann, dann ist dann vollkommen okay. Und der Rest kommt automatisch und auch das Wachstum kommt automatisch, wenn man dann mal wieder schaut, wo kann man was verbessern, wo kann man ein Stückchen wachsen, wo kann man vielleicht auch von anderen lernen. Dann passiert das alles automatisch. Also ich gucke mir gerne auch Wettbewerb an. Ne? Ich sage immer, der Kuchen ist groß genug für alle. Die, die es gut machen, die werden auch da immer gut versorgt sein mit Aufträgen, mit Kunden. Die, die halt ein bisschen geschlafen haben während Corona, die haben es gerade ein bisschen schwieriger in der wirtschaftlichen Situation. Aber ja, man kann da auch ganz, ganz viel lernen, weil du gerade Magdeburg sagtest, ne? Da gibt es einen Wettbewerber, ein Megatyp menschlich und der hat zum Beispiel immer schon sein Branding ganz rigoros durchgezogen mit schwarz-roten Prospekten, die auf seine Firma gelabelt waren und sowas. Das haben wir dann vor 3-4 Jahren übernommen, wo man einfach auch mal schauen kann, wo im Wettbewerb kann man sich orientieren. Man muss jetzt nicht nachmachen oder ähnliches, ne? Aber gute Ideen kann man dann genauso schauen, wie man die auf sich umwandelt und umsetzt. Und das sind eigentlich immer so permanente Baustellen, die man da hat, um sich zu entwickeln. Finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, seine eigene Marke immer wieder zu platzieren. Ne? Also Kurzbach Sonnenschutz. Nicht irgendein Hersteller, der vielleicht eine große Marke ist und sagt jetzt, wir hängen uns einfach an den Hersteller dran, sondern wir sind ja diejenigen, die mit dem Kunden ein Geschäft machen. Ne? Und die Hersteller liefern uns das Material dafür zu. Ich finde Pullover immer wieder lustig.
Ich muss dran denken, ich habe, glaube ich, deinen Namen also zum ersten Mal in einem Spieltagsprospekt der BSG gelesen.
Ja, oder
so. Da ist immer auf irgendwie Seite 2 bis 3, also jetzt gar nicht Marketing, sondern noch für Grimma. Da warst du, glaube ich, noch Trainer und dein Bruder war Spieler.
Mein Bruder hat gespielt, ja.
Hat, glaube ich, noch einen Eckball getroffen.
Das weiß ich nicht, ja, aber der hat sich mal schwer verletzt im Alfred-Kunze-Sportpark. Da sind wir mit einem querabstehenden Arm im Auto nach Grimma ins Krankenhaus gefahren, nachdem der Physio das im Kabinencontainer kurz gerichtet hatte. Und Elle und Speicher gebrochen, das ist mir noch so einprägsam. Ja, mein Gott, wenn du Fußball spielst und das ein bisschen leistungsmäßig spielst, dann passiert das. Also der toi, der hat sich sehr, sehr selten verletzt, der Bruder. Aber das ist mir, da hat er so seine schwerste Verletzung eigentlich gehabt. Witzigerweise war er immer in der Firma angestellt. Nach 2 Wochen stand er wieder auf dem Trainingsplatz und hat trainiert. Nach 8 Wochen oder so durfte er erst wieder arbeiten. Das wäre bei einem anderen Arbeitgeber, glaube ich, nicht gut angekommen. Ja, dass du schneller wieder auf Fußballplatz stehst, als dass du arbeiten kommst.
Jetzt könnte ich dich auf 180 bringen und fragen, wie viel Leistung ist in der BSG?
Ja, also ein bisschen schon. Gerade ein bisschen Kuddelmuddel.
Sehr, sehr viel Kuddelmuddel. Ja.
Aber auch das kriegen die wieder hin.
Also die außerordentliche Mitgliederversammlung, es gab noch nicht mal Getränke. Du hast 700 Leute, die du da dazu knallst, du hast keinen Essensstand, du hast keine Getränke, du hast ja auch bares Geld, dass es flöten geht, dass du den Nachwuchs bringen kannst. Ich verstehe es nicht.
Also müssen wir uns für den Vorstand mit aufstellen bei der BSG. Ja,
scheinbar.
Es wird Zeit. Das ist so eine gute Sache für. Ja,
gut, aber du musst. Ich weiß nicht, kann man sich selber vorschlagen oder muss man von außen vorgeschlagen? Dafür kenne ich die Satzung zu wenig von der BSG.
Ich bin ja Mitglied, ich kann nicht bestimmt vorschlagen. Also, ein Aufsichtsrat.
Na, und ich selber noch. Weil wenn dann nur zusammen.
Ja, klar.
Also, dafür, dass du vorhin gesagt hast, du reichst nicht in die Führungsbesitzung, so, so wie das repetiert.
Ist nur die anderen, die Daniel, die Daniel vorgeschlagen hat. Ja, wie um Mathe.
Schalt mir nicht mal vor.
Nee, weil es war jetzt gerade so die Aufnahme der Kritik an der Mitgliederversammlung von der BSG. Ich kenne das ja aus Trimmer, ne, Mitgliederversammlung. Da stehen dann Leute oft, die siehst du das ganze Jahr nicht. Dann kommt dann Feuer, ne, und fragst dich, hast du überhaupt mitgekriegt, was wir so tagtäglich machen? Das ist von außen immer schwer zu sehen. Innerlich, der Vorstand, der Aufsichtsrat, das ist schon brutal, was man da so in Arbeit leistet, die von außen gar nicht gesehen wird. Also das muss man schon würdigen. Und das ist auch nicht einfach. Und da waren ja auch Entwicklungen und langjährige Funktionäre, die dann sich so ihr Netzwerk aufgebaut haben und sowas, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu können und auch zu wollen, weil man von außen immer nur Teile sieht, was intern gar nicht, also die man von außen gar nicht sieht, was intern gelaufen ist, ne? Was manche Dinge ganz anders darstellt. Und das, auch da, die stehen ja vernünftig da, die stehen nicht gegen Abstieg da, die sind. Ja,
natürlich ist alles in Ordnung. Also
wird halt ein Jahr Klassenerhalt Regionalliga sein und nächstes Jahr geht es weiter und die Regionalliga ist auch verdammt schwer finanziell. Also ne, man muss ja mal sagen, man hat mit Blau, Gelb, Grün, Weiß und RB drei große Vereine, noch DAFK zum Beispiel, die auch viel Geld binden an Sponsoren. Das ist schon nicht einfach, da immer Millionenbeträge zusammenzubekommen. Immer Sponsorengelder, ne? Klar, auch da ein paar Eintrittsgelder, weil da kommen ja nun mal auch einige Zuschauer, ne? Das ist ein Unterschied vielleicht nach Grimma, ne? Dass da einfach mal eine Null dranhängt bei den Zuschauerzahlen und das ist dann schon ein bisschen Geld, was da auch reinkommt, aber es wird halt auch benötigt, weil einfach mal im Fußball auch Wahnsinnsgehälter gezahlt werden, die in meinen Augen auch total übertrieben sind. Also ne, in keiner Sportart kriegst du für 4-5-Klassigkeit so viel Geld. Im Fußball wird das einfach mal gezahlt und die Sportler leben davon teilweise, ne? Zumindest in der vierten Liga.
Aber das heißt natürlich, trotzdem wollen ja die Leute Fußball sehen. Das ist ja das Putzige. Ich meine, ja. Also man hört immer Kritik, Sportschau, es ist immer noch Fußball, also wo es nur die Aufgewärmte vor dem Aufgewärmten ist. Und trotzdem ist es so, dass genau wie, also wie der Alte sagte, warum werden immer die Bayern gezeigt? Ja, weil die Leute die Bayern sehen wollen.
Na klar, man will sie auch sehen.
Fußball,
ne?
Ist also genauso.
Gestern Boxing Day England, ne? Da lässt man halt einfach mal Sky durchlaufen. Die Werbung, die wir hier machen, Ikea, Sky.
Oder jetzt Wow, ne?
RTL, oder?
Ist das nur die Wow?
RTL?
Oder?
Nee, WoW schon, richtig.
Was ist das? World of Warcraft.
Oh, da wäre ich wieder thematisch dabei. Das habe ich ganz früher mal gezockt. Ganz, ganz früher. Nee, das ist irgendwie so ein Streamingdienst wie Amazon Prime oder Netflix.
Nein,
oder?
Das ja, ist, glaube ich, der Nachfolger von. Also ich weiß nicht, ob das die App von Sky ist, aber ich habe ja quasi nur Sky Ticket. Früher war das Sky Ticket, weil ich wirklich nur Fußball schaue. Und das ist jetzt irgendwie in Wow umbenannt.
Okay, habe ich noch nicht mitgekriegt. Also ich habe einen ganz normalen Sky-Receiver dastehen.
Das ist. Ich war digitalisiert. Noch ist die Podcast-Money noch nicht so. Aber Fabian ist ja dran.
Und du schlägst dir den Aufwand, dass ihr genauso hier sitzt.
Achso, ja, okay.
Ja, ja, richtig.
Na, wir waschen dann Späßen ab, oder? Gegenüber Fabian.
Na klar. Nee, das Problem ist ja, dass die Leute eigentlich jetzt nur Podcast schauen wollen und durch Fabian. Und das ist ja die Hoffnung.
Ja, das ist klar.
Sales, Fabian Senf, die Unternehmer-Lounge.
Oh Gott. Das Ding ist, wenn ich so langsam auf den Produktionsmonitor schaue, müssen wir da jetzt ein ganz kurzes Outro drauf knallen, aber das gebe ich dir jetzt aus der Situation raus nicht. Das will ich dir jetzt nicht so einleiten, das ganze Thema.
Ich verstehe, dass du nicht zu sexualisiert werden willst und das respektiere ich auch.
Ja, langsam, also wenn der Podcast irgendwann hier aufhört, wisst ihr warum.
Aber du bist der Jüngste hier.
Muss man deswegen sexualisiert werden?
Der Sportlichste.
Ja, eindeutig.
Schwiegersohn-Typ.
Ja. Super.
Schwiegermamas
Liebling. Schwimmt regelmäßig, geht ins Fitnessstudio.
Ja.
Stare-down.
Ja, absolut. So, wie kommen wir da jetzt wieder raus?
Mir blendest dein Handy nochmal jetzt unten drunter ein.
Okay, ja gut. Das geht jetzt auf YouTube, ne?
Ja.
Mal gucken, was ich mir da Schönes einfallen lasse.
Ja, irgendwie,
Aber es ist ein cooler Kanal, den du hast. Ein paar Sachen sind drauf. Gerade auch deine 10 Minuten. Deswegen folgt auch mal FSU Cinematic auf YouTube.
Danke. Instagram, Facebook,
das war also TikTok. Schon.
Bist du auf TikTok vertreten?
Nee.
Auch interessante Plattform. Ich habe dort mal so verschiedene Kurzvideos gemacht. Kommt trotzdem Resonanz drauf.
Ja. Ach, siehst du, darum können wir noch mal eingehen. Wie betreibt ihr Online-Marketing?
Naja, zum einen über Agentur, also Webseite, Ads, SEO, Social Media, über ganz viele emotionale Bilder, die ja sehr einfach sind bei schönen Terrassenbeschattung. Und haben das halt Stück für Stück über Agenturen dann ausgebaut und lassen das über die betreiben. Und wir bringen nur so den täglichen, wöchentlichen Content. Und das bringt schon sehr, sehr große Resonanz, ne? Weil man wird ja zu 80-90% übers Handy wahrgenommen, über Instagram oder Facebook oder ähnliche Kanäle. Und das ist eigentlich so der Hauptschlüssel dazu, wie wir gefunden werden, ne? Und danach geht es dann in die Ausstellung, wo wir ganz am Anfang dran waren.
Ja. Ja, also ist das wirklich euer Hauptvertriebskanal eigentlich?
Hauptkontaktpunkt, ja. Ja. Ist aber ja ganz normal, ne? Google My Business Account, so also Standards, ne? Basic, also finde ich mal ganz interessant. Ich bin immer noch ein bisschen in der Politik engagiert und wir hatten gerade Innenstadt als Thema. Und da hat man ganz, ganz viele Läden, die sich wundern, dass keine Kunden kommen, aber es gibt nicht mal ein Google My Business Account, ne? Also was ja da ist, absolute Basic vom Online-Dasein ist. Ne? Also zumindest auf Google muss ich ja gefunden werden. Ne? Ob ich jetzt Bing oder Ähnliches noch betreibe, ist vielleicht ein anderes Thema, weil das dann schon wieder nischig ist. Aber Google, da sollte ich schon irgendwie gefunden werden, wenn ich irgendwie irgendein Produkt an den Kunden vertreiben möchte. Oder eine Dienstleistung.
Je nach dazu, wenn du ein bedarfsorientiertes Produkt hast. Wenn die Leute wissen, ich habe jetzt den Bedarf nach etwas und deshalb suche ich danach. Oder ich will etwas, deshalb suche ich danach. Ich meine, Amazon ist so ein bestes Beispiel dafür. Da suchst du ja auch jeglichen Kram. Wenn du einen Anwalt brauchst, suchst halt Anwalt. So, und wenn die Leute den Bedarf schon haben und wissen, was sie brauchen, dann ja.
Ist zwar ein etwas, ich sag mal, wie soll ich sagen, heikles Thema, aber Online-Marketing, Bestatter. Das ist natürlich, es gibt so ganz wenige Bestatter, die das Google-Marketing verstehen. Und wenn ich das natürlich verstehe, weil da wird keiner über einen Preis diskutieren, großen Preisvergleich machen, sondern ich habe ein Problem in dem Moment. Ne? Irgendein lieber Bekannter, Verwandter ist verstorben. Ich gebe es ins Google ein und wenn ich dort zu finden bin, habe ich den Auftrag nahezu sicher. Ne? Wie gesagt, schwieriges Thema, aber es gehört nun mal zum Leben ja auch dazu.
Man will nur einen Anruf machen.
Und genau. Ne? Genau. Ne? Und da sagst du nicht, schick mir mal ein Angebot, sondern ich habe jetzt ein Problem. Da liegt irgendwo jemand, der irgendwie abgeholt werden und seriös und würdevoll behandelt werden soll. Und also, ne, wenn ich dort zu finden bin, treibe ich natürlich mein Geschäft extrem nach oben. Ne? Und das hatte ich mal mit meiner Werbeagentur. Der hatte zufällig einen in der Stadt. Der ging natürlich durch die Decke, ne? Weil der gefühlt fast jeden Auftrag gekriegt hat. Neben anderen Vertriebswegen, ne? Die dann manchmal nicht ganz so seriös sind in dem Bestatterwesen. Aber
ja, das stimmt. Schmieren von Krankenpersonal, ja. Krankenhauspersonal oder von Altenheim. Ja. Oh Gott. Naja, wie kommst du an die Aufträge, ne?
Kalterquise.
Der ist großartig, ja. Das war der Kick des Tages.
Das Wort der Tabelle Bedeutung.
Ich versuche mir Zeit zu lassen, dass die nicht wieder so Bomben wie vorhin.
Okay, bevor wir Flecken ansetzen oder steif werden.
Möchtest du mal noch was loswerden, Daniel? Eine letzte Message an die Zuhörer.
Danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr lustig. Also in dem Daniel-Daniel-Teil. Fabi hat sich jetzt am Ende noch in den lustigen Teil eingereiht.
Irgendwann, also färbt langsam ab, ne? Also es sind noch 2-3 Jahre und Fabian wird nur die Gags machen.
Oder er ist noch seriöser.
Ich hoffe, dass irgendwann mal diese Seriosität also auf mich abfärbt.
Wir hatten es vorhin nur im Vorgespräch. Es ist eigentlich so ein bisschen, es ist witzig anzusehen, dass unsere Jobs ja genau andersrum sind. Also meiner erfordert ja viel mehr Kreativität oder spontanes Denken, Interaktion mit Menschen, auch mal einen Gag einbringen, dass die Leute lockerer werden vor der Kamera oder sowas. Und dein Job erfordert ja eigentlich Seriosität und wirklich zielgerichtet beim Gericht irgendwie vorgehen. Aber privat sind wir irgendwie ein bisschen anders.
Wird zu dem Pullover im Gericht sein?
Nein.
Das wär ein Move.
Also wenn, dann nur bei irgendwelchen Straftaten. Wenn du dann ein Plädoyer hast, mein Mandant.
Das wäre aber auch großartig, wenn du da so einen schönen unterschwelligen Witz mit reinbringst, von wegen, ich blinke heute, was mein Mandant leider nicht gemacht hat, ist blinken.
Wow. Gut. Aber das, ja.
Das sehen wir ein, aber der Fußgänger hat trotzdem
Schuld. Ich stelle mir gerade so vor, wie in so einem übelsten Amerika-Gerichtsverhandlung. Und du sollst dein Schlussplädoyer halten und erst greifst erstmal eine Seite am Pullover und machst den Blick in den Pullover an.
Ja, dann, also so in den USA, da könnte man ja noch mehr machen, ne? Da könnte man richtig so mit krasser Werbung wie Not Guilty und dann irgend so ein Neonpfeil auf dem Mandanten, ne? Und dann, ich meine, es gab einen Fall, da hat ein Referendar, also man hat ja dann, also im Rahmen der Ausbildung, man hat das erste Examen und dann das Referendariat und dann macht man gewisse Stationen. Und zum einen geht man dann auch in die Staatsanwaltschaft. Da muss man auch die Anklage vorlesen und natürlich auch einen Vorschlag zur Strafbarkeit. Und da hat jemand halt mal eine Wette verloren und hat dann die Todesstrafe beantragt.
Das ist schon hart.
Also die gibt es theoretisch noch in Hessen, also steht es in der Verfassung, wenn sie nicht jetzt rausgenommen wurde, wird natürlich nicht angewandt, weil Bundesrecht Landesrecht schlägt, ne, und die natürlich nicht in unserer Verfassung, nicht im Grundgesetz verankert ist. Aber die Sache ist, dass es war halt offenkundig ein Gag, weißt du, irgendein Diebstahlsdelikt, ne, wo es auch früher nie gepasst hätte. Ne? Da schlägt man natürlich die Hände ab, aber nie Todesstrafe. Und die haben einfach natürlich...
Scheint mir jetzt auch irgendwie komischer vielleicht zu sein.
Die haben natürlich dann irgendwie zu lange gebraucht und die Angeklagte war natürlich völlig geschockt. Plötzlich wurde da die Todesstrafe irgendwie gefordert und wurde unterbrochen. Und der wurde auch entfernt aus dem Referendariatsdienst, weil er die Würde des Amtes nicht angemessen vertreten hat und kann dadurch auch nie als Richter oder Anwalt.
Das war ein schlechter Witz dann.
Ja. Deswegen passt auf, was ja auch vielleicht da jetzt Silvester irgendwie verwettet. Witzigkeit muss also scheinbar Grenzen haben.
Ich habe mal bei einer Notarin bei einem Kauf in der Wohnung, habe ich mal gesagt, kann ich das jetzt hier gleich bar bezahlen? Das war eine sehr junge Notarin. Die hat das sehr, sehr ernst genommen. Das war eigentlich nur ein Spaß. Die hat mich dann über das Geldwäschegesetz aufgeklärt und belehrt und dass sie das jetzt anzeigen müsste. Ich sage, es war nur ein Spaß. Für diese Art von Witzen sind wir nicht empfänglich. Oh,
das war die Antwort darauf.
Ja, also die Verkäuferin hat es verstanden, die hat geschmunzelt und die Notarin konnte nicht lachen.
Ja, meine Schwester, die hat mal am Flughafen Allo Akbar gerufen.
Das ist schlimm.
So, da wunderst du dich.
Das Schlimme ist, dass also sie den Zusammenhang gar nicht mehr so auf der Pfanne hatte. Das heißt, sie hat nur gemerkt, das war irgendwie ein komisches Wort, das so im Zusammenhang mit irgendwie diesen Situationen war und ihr damaliger Freund hat gesagt, Franzi, jetzt bitte stille. Ich erkläre dir auch, warum man das nicht macht. Lass uns bitte erstmal aus dieser Kontrolle rauskommen und dann erkläre ich dir das alles. Und so darf man natürlich mit Franzi nicht reden. Die war ein bisschen angefixt und wollte das dann kurz nochmal sagen. Sie konnten es dann irgendwie klären und sie hat gemerkt und es ist nichts passiert. Ein riesen Gag, ja. Also zweitbeste Geschichte. Also nachdem sie mal in irgendwie London da so einen Bouncer gefragt hat, was er studiert hat. Also
was ist denn ein Bouncer?
Genau,
ach so.
Ein Türsteher. Das hatte da höchstwahrscheinlich schon was getrunken. Das darf ich bestimmt nicht im
Podcast. Was auch hin, also studiert.
Also Franzi hat schon, also Shortouts, wie der Franzose sagt.
Das ist aber schon doll, ne? Also am Flughafen. Ja. Oh Gottes Willen.
Komplett im Flughafen geräumt.
Ist aber nichts passiert. Es ist alles noch.
Glück gehabt, sonst wäre das ein Mandat gewesen.
Es hat richtig gutes Mandat, ne? Obwohl.
Naja, ob du da Geld gekriegt hättest für das Mandat, glaube ich nicht, aber du hättest viel Arbeit gehabt.
Das stimmt, viel Arbeit für. Kannst du kaum gewinnen, ne?
Also, kannst du auch schlechte Rechnungen schreiben.
Das ist es. Also deswegen, man muss aufpassen, was man in Kinosälen um Fabian bitte zu nehmen im Flughafen oder halt auf der Terrasse so ruft.
So, und damit wir euch als liebe Zuhörer und Zuschauer nicht verärgern, lasst uns gerne wie immer eine Kritik da. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik, weil am Ende des Tages möchten wir ja euch als Zuhörer immer das beste Produkt mit dem meisten Mehrwert liefern und dass es für euch auch unterhaltsam bleibt. Also kontaktiert uns gerne über jegliche Kanäle. Auch unsere Webseiten, auch von Kurzbach Sonnenschutz und Daniel, findet ihr alle in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr jegliche Kontaktwege, wenn ihr Markisen braucht, Wintergärten, Rollläden, was es da nicht alles gibt. Diverse Themen von A bis Z. Kontaktiert gerne Daniel. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Haltet gut mit euren Neujahrsvorsätzen durch. Oder setzt sie euch gar nicht erst. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück in der Unternehmer-Lounge. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für eure Zeit.
Und fangt an zu rauchen.
Danke.